5 Verkaufsleiterinnen aus der Computerbranche besuchten eine eintägige Tagung in Chicago. Die Tagung dauerte etwas länger als erwartet, sodass die gut gestylten Damen schnell zum Bahnhof rennen mussten. Als sie sich auf dem Weg durch die Menschenmenge in dieser Halle bewegten und sich den Weg bahnten, da stieß eine der Frauen versehentlich einen Tisch um, auf dem ein Korb mit Äpfeln stand. Der Korb gehörte einem 10-jährigen Jungen, der sich damit das Geld für seine Schulkleidung verdienen wollte. Ohne ihre Schritte zu verlangsamen, gingen die Frauen weiter und stiegen erleichtert in den Zug ein, außer der einen, die den Tisch umgestoßen hatte. Sie blieb stehen und starrte betroffen auf diesen umgekippten Tisch und die Äpfel, die überall am Boden lagen. Ihr Gewissen ließ es nicht zu, einfach weiterzugehen. Und so rief sie ihren Kolleginnen zu, dass sie eben mit dem nächsten Zug nachkommen würde, und begann, die Äpfel aufzusammeln. Später erzählte sie: Ich bin froh, dass ich das getan habe, denn der Junge war blind. Als sie die Äpfel einsammelte, bemerkte sie, dass durch das Herunterfallen braune Stellen an diesen Äpfeln jetzt waren, und so griff sie in die Handtasche und sagte zu dem Jungen: Tut mir wirklich leid, darf ich dir 20 Euro geben für den Schaden, den ich angerichtet habe? Gott segne dich. Der Junge war etwas verstört, wusste kaum, wie ihm geschah. Als die Frau weggehen wollte, fragte er: Bist du Jesus? Diese Geschichte, meine Lieben, erinnert uns daran, wie wir in den profansten Situationen unseres Alltags einen Unterschied machen können, indem wir eben nicht weiter hetzen, sondern lieben, wie Jesus liebt. Und dazu fordert uns Paulus im Epheserbrief auf. Ich hatte eigentlich nicht mehr vor, weiter im Epheserbrief zu predigen. Aber als ich diese Verse 1 bis 5 letzte Woche las, war mir klar, die gehören einfach auch dazu, wenn es um basic christlichen Verhaltens geht. Und darüber haben wir uns letzten Sonntag gemeinsam nicht einblenden, bitte wieder gleich ausblenden, weil jetzt kommt die Testfrage. Ich habe es mir schon gedacht, der Joe, der ist so auf Zack, der wird jetzt das Ding einblenden, wenn ich nur annähernd in die Richtung gehe, aber diesmal ein Tick zu früh. Was kennzeichnet einen Menschen, der eine Lebensbeziehung zu Jesus hat? Was gehört sozusagen zu diesen basic christlichen Verhaltens, von denen wir letzten Sonntag gehört haben? Erinnert ihr euch noch? Ewald ist der Mitschreiber in der Gemeinde. Aber ihr Lieben, wenn ihr tatsächlich die Ankündigungen und die Gebetsanliegen der Woche gelesen hättet, dann würdet ihr jetzt vielleicht auch wissen, wo das steht. Weil ich hatte in die GDWs eingefügt diese 6 Eigenschaften oder Grundwerte, in der Hoffnung, dass wir sie uns merken. Also Wahrhaftigkeit, Versöhnungsbereitschaft, Ehrlichkeit und Hilfsbereitschaft, konstruktives Reden und ein nicht aggressives Verhalten. Das kann man von einem Christen erwarten. Aber Paulus geht weiter und er spricht in Epheser 5, 1 bis 5 über die Liebe im Leben des Christen. Und er sagt uns, dass Liebe nicht nur ein nettes Gefühl ist, sondern ein Lebensstil. Lass uns die Verse lesen. Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Diese Frau dort in der Bahnhofshalle hatte in dem Augenblick dem Geist Gottes gehorcht, war stehen geblieben, hatte ihren Nächsten geliebt. Und der blinde Junge fragte, bist du Jesus? Er kannte solch eine Liebe nur von Jesus. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben, wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Auf sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit jeder Art, aber auch auf Habgier sollt ihr euch nicht einmal mit Worten einlassen, denn es gehört sich nicht für Gottes heiliges Volk, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Genauso wenig haben Obszönitäten, gottloses Geschwätz und anzügliche Witze etwas bei euch zu suchen. Bringt vielmehr bei allem, was ihr sagt, eure Dankbarkeit gegenüber Gott zum Ausdruck. Denn über eins müsst ihr euch im Klaren sein. Keiner, der ein unmoralisches Leben führt, sich schamlos verhält und von Habgier getrieben ist, wer habgierig ist, ist ein Götzenanbeter, hat ein Erbe im Reich von Christus und von Gott zu erwarten. Als erstes zeigt uns der Paulus hier, woran sich ein liebevoller Lebensstil orientiert. In den Versen 1 und 2 steht die Antwort, er orientiert sich an der aufopfernden Liebe Jesu. Da klingt schon eine tiefe Einsicht an. Wir Menschen können nicht aus uns selbst heraus jemanden mit der Liebe lieben, um die es hier geht. Denn Paulus spricht hier nicht von einer Liebe, die uns mit den Hormonen mitgegeben ist. Er spricht auch nicht von der Liebe, die Familienmitglieder oder auch Freunde oder Verwandte verbindet. Nein, es geht hier um die Agape-Liebe, um die Liebe, die göttlichen Ursprungs ist und im Sinne des Neuen Testaments eine Haltung ist, die darauf aus ist, andere zu beschenken, die das Gute und das Wohl des anderen will. Und diese Art von Liebe können wir nicht so einfach aus uns heraus produzieren, sondern sie wird uns geschenkt. Und hier in Epheser 5, Vers 1 wird uns gesagt, dass Gott getan hat, was er getan hat, dass wir lieben können. Er hat uns zuerst geliebt, er hat uns zu seinen Kindern gemacht. Seine Hand hat er ausgestreckt. Von ihm kam die Initiative. Wir können nur lieben auf die Art, weil er uns zuerst geliebt hat. Denn Liebe ist nicht eine Leistung, die wir von uns aus erbringen können. Unser Lieben kann immer nur Widerspiegelung der göttlichen Liebe sein. Ich erinnere mich an ein kleines Phosphorkreuz, das meine Oma in ihrem Schlafzimmer in Rumänien hatte und wir Kinder haben die Ferien dort verbracht. Und dieses Kreuz hat mich immer fasziniert. Ich glaube, mein Opa hat es aus Deutschland mitgebracht. Man konnte diese Phosphorkreuze nicht in Rumänien finden, aber er war Anfang der 70er mal in Deutschland und hatte das mitgebracht und das hing in diesem Schlafzimmer, wo wir alle schliefen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Phosphorkreuze noch kennt und ob es die heute noch gibt. Aber ich habe immer wieder nachts gern auf dieses Kreuz geschaut. Es leuchtet nur, wenn man es zuerst an das Licht hält. Und genauso muss unser Leben beschenkt werden mit Gottes Liebe, damit es dann die Liebe ausstrahlen kann, die es empfangen hat. Und wie diese Liebe aussehen soll, erklärt der Paulus in Vers 2. Es geht um Liebe, die sich für den anderen aufopfert, sich seiner Probleme annimmt, die hilft, statt zu richten, und die das Ziel der Versöhnung mit letztem Einsatz verfolgt. So hat Christus uns geliebt. Die Liebe des Herrn Jesus wird in seinem stellvertretenden Opfer am Kreuz für uns sichtbar. Und das ist alles andere als sentimental, diese unglaubliche, von Liebe getriebene Bereitschaft, sich für andere hinzugeben, war vor Gott etwas Kostbares, wie so ein lieblicher Wohlgeruch, ein Duft. Gott gibt sich selbst in seinem Sohn, um für unsere Schuld zu sühnen. Christus wird zur Opfergabe. Und ich glaube, keine Religion kommt dem auch nur nahe, was Gott uns in Christus zeigt. Wenn wir erkennen und annehmen, wie Gott uns geliebt hat, dann befähigt uns dies auch selbst zu lieben. Denn Paulus sagt uns hier, die Liebe Gottes wird zum Muster für die Liebe, die Gott im Leben seiner Kinder sehen will. Ein Lebensstil, der von der Liebe geprägt ist, orientiert sich also an der aufopfernden Liebe Gottes. Wenn der dreieinige Gott in seiner bedingungslosen Liebe bereit war, so weit zu gehen, um uns zu sich zu ziehen, um uns mit seiner Hand, um diesem Bild zu bleiben, zu berühren, diese Hand auszustrecken, um uns zu seinen Kindern zu machen, um uns an seinen Tisch, in sein Haus, in seine Gemeinschaft aufzunehmen. Wie sollten wir doch als Empfänger dieser Liebe in unserer Welt diese Liebe nicht auch zu den Menschen bringen? Ich habe es immer wieder gesagt, und deshalb haben wir auch unser Motto so formuliert: Die Liebe ist und bleibt der Cantus firmus des christlichen Glaubens. In den ersten Jahrhunderten der Gemeinde war es gerade diese übernatürliche, außergewöhnliche Liebe zwischen den Christen, die die damalige Welt auf den Kopf stellte. Lucian im zweiten Jahrhundert, er schreibt, es ist unglaublich zu sehen, mit welcher Inbrunst die Leute dieser Religion einander helfen in ihren Bedürfnissen. Ihr erster Gesetzgeber Jesus hat in ihre Köpfe eingepflanzt, dass sie Brüder sind. Oder auch der Kirchenvater Tertullian, er konnte sagen, es ist unsere Hilfe für die Hilflosen, unsere praktische Barmherzigkeit, die uns in den Augen unserer Gegner brandmarken. Siehe, sagen sie, wie lieb sie einander haben. Schau, wie sie bereit sind, füreinander zu sterben. Wir merken also, in unseren Beziehungen geht es um mehr als nur darum, dass man sich gut versteht, dass man zusammenkommt und eine gesellige Gemeinschaft genießt. Gott hat uns zuerst geliebt und uns zu seinen Kindern gemacht. Und im Gegenzug lieben wir ihn und durch ihn andere. Und wiederum lieben uns die anderen dann durch ihn, auch uns. Und auf diese Weise wird etwas von Gottes Liebe sichtbar in dieser Welt. Sind wir uns dessen bewusst, was hier eigentlich auf dem Spiel steht, wenn es um diese Aufforderung zur Liebe geht, meine Lieben? Ich glaube, es ist nicht von ungefähr, dass Paulus hier zur Liebe ermahnt. Er wusste, dass den Empfängern seines Briefes eine ziemlich harte Zeit bevorstand, in der sie auch für die Wahrheit kämpfen mussten, als er sich einige Zeit vorher von den Ältesten der Ephesergemeinde in, wo war das nochmal, Milet, gell? Verabschiedet hatte. Da musste er sie warnen: Leute, wenn ich nicht mehr da bin, da werden grausame Wölfe über euch herfallen. Es werden Irrlehrer auftreten, sogar aus euren eigenen Reihen kommen sie und die werden versuchen, euch zu verführen. Und darum wacht, seid wachsam, damit ihr die Wahrheit nicht kompromittiert. Aber in solch einer Situation besteht auch die Gefahr, dass sehr schnell die Liebe unter die Räder kommt. Und deshalb hatte er sie eigentlich schon in Epheser 4, 14 und 15 daran erinnert. Wir haben diese Stelle auch vor ein paar Wochen gelesen und durchgedacht, dass Wahrheit und Liebe zusammengehören. Man darf nicht das eine auf Kosten des anderen vernachlässigen. Und es wäre sicherlich gut gewesen, wenn die Epheser diese Ermahnung zur Liebe wirklich ernst genommen hätten. Letzten Mittwoch in dem geistlichen Impuls zur Gemeindeversammlung haben wir diesen Vers aus Offenbarung 2, Vers 4 gelesen, wo der erhöhte Christus gerade diese Gemeinde, die Epheser-Gemeinde, ungefähr 35 Jahre später ermahnen muss. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Wenn du das nicht korrigierst, wenn das nicht anders wird, wird die Gemeinde verstoßen. So ernst ist es mit dieser Aufforderung, mit dieser Ermahnung zur Liebe. Ohne Liebe geht es nicht. Und wir müssen uns immer wieder prüfen, wie steht es zuallererst mit meiner Liebe zu meinem Herrn? Hat er wirklich den ersten Platz in meinem Leben? Ist er wirklich meine erste Liebe? Können wir kaum erwarten, in seiner Nähe zu sein, auf sein Wort zu hören? Können wir kaum erwarten, ihn auch mit anderen, so wie wir das heute Morgen getan haben, anzubeten und uns an ihm zu erfreuen? Die echte, ungeteilte, brennende Liebe zu Jesus ist das Wichtigste in unserem Christsein. Nur aus dieser Liebe kann dann auch die Geschwisterliebe oder die Liebe zum Bruder, zur Schwester fließen. Und deshalb schreibt Johannes in seinem ersten Brief im 4. Kapitel, Vers 20, dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Die Liebe zu Jesus und zu den Geschwistern und überhaupt zu den Menschen ist ein zentrales Thema in der Heiligen Schrift. An ihr erkennt man, wem wir nachfolgen. Und deshalb, liebe Geschwister, ist es mir ein großes Anliegen, dass auch im Leben unserer Gemeinde eben die Liebe nicht erkalte, sondern zunehme und wachse und sich wie ein Feuer ausbreite, dass man sehen kann und spüren kann. Dieser Ort hier soll eigentlich ein Ort der Liebe sein. Wie wir miteinander umgehen, wie wir uns lieben, wird die Welt beurteilen, ob der christliche Glaube wahr ist oder nicht. Ohne Liebe geht es nicht und deshalb orientieren wir uns immer wieder an der aufopfernden Liebe Gottes. Dazu erinnern wir uns übrigens auch jedes Mal, wenn wir hier Abendmahl feiern. Wie sehr hat er uns doch geliebt. Lasst uns deshalb ihn und auch den anderen, den Nächsten, den Bruder, die Schwester lieben. Aber der Paulus, er sagt uns nicht nur, woran sich ein liebevoller Lebensstil orientiert, sondern in unserem Bibelwort hören wir auch, wovon sich ein liebevoller Lebensstil distanziert. Er distanziert sich von sexuellen Sünden, von Habsucht und unangemessenem Reden. Wir leben ja heute in einer Zeit, in der unter diesem Deckmantel der Liebe sozusagen vieles läuft, auch was Sünde ist. Aus Liebe lässt man sich auf intime Beziehungen ein, sozusagen ohne verheiratet zu sein. Wir lieben uns ja. Wozu brauchen wir einen Trauschein? Wenn man sich liebt, kann man ja einfach auch so zusammenziehen, zusammenleben. Aus Liebe werden Ehen gebrochen, weil plötzlich sich anscheinend ein Ehepartner in eine andere Person verliebt hat. Scheinbar aus liebevoller Fürsorge für die Familie wird der eine zum Geizhals und der andere zum ehrgeizigen Karrieretypen, der materiell nie genug kriegen kann. An diesen Stellen macht die Bibel deutlich, dass sich solch eine Verhaltensweise nicht mit echter Liebe vertragen. Und als erstes wird hier erwähnt, sexuelle Fehlverhalten stehen im Gegensatz zur hingebungsvollen Liebe. Sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit, das passt nicht zu Menschen, die Gott für sich abgesondert hat, die zu seinem heiligen Volk gehören. Sexuelle Unmoral ist übrigens die deutsche Übersetzung des Wortes Porneia. Wir hören das schon heraus. Unser modernes Wort Porno ist von diesem griechischen Begriff, der auch hier in der Bibel vorkommt, abgeleitet. Und dieser Begriff, er bezeichnet alle Arten von Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe. Das schließt Prostitution, Geschlechtsverkehr mit nahen Verwandten und praktizierte Homosexualität mit ein. Jede Art von unrechtmäßigem Sex ist aus Gottes Sicht Porneia. Auch vorehelicher Geschlechtsverkehr fällt unter diese Kategorie. Und wir erinnern uns sicherlich noch an die Bergpredigt, da lehrte Jesus, dass Unzucht, auch hier wiederum dieser Begriff Porneia, nicht erst im Bett beginnt, sondern in den sündigen Gedanken des Herzens. Und Paulus lehrt an einer anderen Stelle in Galater 5, Vers 19, dass sie zu den Werken des Fleisches gehört und typisch ist für das heidnische Leben. Am Artemis-Tempel arbeiteten damals ungefähr 300 Prostituierte. Und er geht hier weiter und sagt, man sollte mit diesem Wort sexuelle Unmoral, also Porneia, irgendeine unrechtmäßige Sexualpraktik noch nicht bezeichnet sein, dann fügt er noch hinzu, dass das Gleiche für jede Art von Schamlosigkeit generell gilt. Mit diesem Wort Schamlosigkeit oder Unreit ist jegliche Perversion sexueller Art gemeint. Also mit anderen Worten, Porneia und jegliche sexuelle Perversion sollte unter Christen überhaupt kein Thema sein. Aber weil es leider ein Thema war, haben wir hier diese Ermahnung. Leute, jegliches sexuelles Fehlverhalten hat mit der reinen, mit dieser aufopfernden, auf den anderen bedachten, sich schenkenden Agape, Liebe nichts zu tun, sondern mit Lustgewinn auf Wegen, die Gott so nicht für unsere Sexualität gedacht hat. Deshalb distanziert euch von solchen Verhaltensweisen. Das ist die Aufforderung hier. Und wir fragen uns, ja, und wie kann das praktisch geschehen? Nun, ich denke, wir gewinnen von etwas Abstand, indem wir uns bewusst entscheiden, in die entgegengesetzte Richtung zu gehen oder unter Umständen auch zu fliehen, wenn die Gefahr droht, hilft manchmal nur noch die Flucht. Das heißt, um ein sexuell reines Leben zu fühlen, müssen wir uns ganz bewusst entscheiden, gewisse Dinge, die zur Quelle der Versuchung werden, nicht zu sehen oder anzufassen, sondern davon Abstand zu halten. Ich will das nochmal konkretisieren. Wenn du merkst, dass du durch gewisse Filme oder auch Serien, die jetzt heute auch wieder sehr populär sind, wenn du merkst durch das Anschauen dieser Bilder, dass du moralisch geschwächt wirst, dann nimm dir in deinem Herzen vor, diese Filme nicht anzusehen. Es gibt in unserer Zeit und in unserer Kultur eine Epidemie, die viele Herzen ansteckt und verseucht. Und das ist die Internetpornografie. Und die neueste Statistik, ich habe das erst letzte Woche entdeckt hier, 2018, besagt, dass die Deutschen Weltmeister sind im Pornos gucken. Ja, wir sind nicht Weltmeister geblieben, aber das ist hier eine traurige Statistik. Mit 12% am weltweiten Traffic von pornografischen Inhalten liegen wir vor Spanien und England und sogar den USA. Im Internet drehen sich 25% der Suchanfragen um Pornografie. Und das muss man sich mal vorstellen. Dabei wird von diesen Anbietern ein Umsatz von 12,6 Millionen Euro pro Tag erzielt. Und denken wir bloß nicht, dass nur Nichtchristen Probleme haben mit dieser Epidemie. Es ist ein großes Problem, auch unter vielen Christen. Und oft kommt man aus diesem Teufelskreis nicht heraus, ohne seelsorgerliche Hilfe von jemandem, dem man sich anvertrauen kann, dem man seine Sünde bekennt, mit dem man spricht und betet. Wenn jemand auf diesem Gebiet der virtuellen Unreinheit Probleme hat, dann sollte er bewusst Schritte unternehmen, um sich davon zu distanzieren. Und das kann unter Umständen bedeuten, auch einen guten Filter zu aktivieren, den der Zugang zu solchen Internetseiten stoppt. Ich weiß nicht, ich habe das jetzt nicht weiter recherchiert, ob das möglich ist, auch auf die Handys so einen Filter zu setzen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch möglich ist. Weil heute trägt ja jeder sozusagen das Internet mit sich rum in der Tasche. Und wenn es Freunde sind, die deine Moral schwächen, bleibe ihnen fern. Wir müssen eines begreifen, meine Lieben, wir können nicht mit dem Tier in uns spielen, ohne selbst tierisch zu werden. Wer seinen Garten sauber halten will, reserviert kein Beet für Unkraut. Und oft ist das Beste, das wir tun können, wenn wir auf sexuellem Gebiet versucht werden, zu fliehen. In seinem Buch Versuchung beschreibt Dietrich Bonhoeffer den Kern des Problems, mit dem wir alle zu ringen haben. Und er bringt es so dermaßen auf den Punkt. Ich muss dieses lange Zitat uns einfach nochmal vorlesen. Er schreibt da: In unseren Gliedern schlummert eine Neigung zur Begehrlichkeit, die plötzlich und stark hervorbrechen kann. Mit unwiderstehlicher Kraft ergreift der Trieb die Herrschaft über das Fleisch. Auf einmal ist ein verborgenes, glühendes Feuer entfacht. Das Fleisch brennt und steht in hellen Flammen. Es ist unerheblich, ob es sich um sexuelle Begehrlichkeit handelt oder um Ehrgeiz, Eitelkeit, Rachsucht oder um die Liebe zu Ruhm und Macht oder um die Gier nach Geld. In solchen Augenblicken ist Gott für uns ziemlich unwirklich. Bitte behalten Sie diese Worte und lernen Sie sie auswendig, empfiehlt Bonhoeffer hier. Er verliert jede Wirklichkeit und nur noch der Wunsch nach der Kreatur ist wirklich. Die einzige Wirklichkeit ist der Teufel. Satan füllt uns hier nicht mit Hass auf Gott, sondern mit Gottvergessenheit. Die so geweckte Gier hüllt unsere Seele, unseren Verstand und den Willen des Menschen in tiefste Dunkelheit. Die Kräfte der klaren Unterscheidung und der Entscheidung werden uns genommen. Die Fragen präsentieren sich in der Form: Ist das, was das Fleisch wünscht, wirklich Sünde? Und ist das mir wirklich nicht erlaubt, meine Begehrlichkeit zu befrieden? Wird mir das sogar abverlangt, trotz meiner besonderen Lage? Ich fühle mich ja so miserabel gerade. In dieser Lage steht alles in mir gegen das Wort Gottes auf. Daher lehrt uns die Bibel, dass es für Zeiten, in denen das Fleisch versucht wird, nur einen Befehl gibt: Flieh. Fliehe den Ehebruch, fliehe den Götzendienst, fliehe die Begehrlichkeit der Jugend, fliehe von der Begehrlichkeit der Welt. Nochmal eine, Joe, glaube ich. Es gibt keine andere Form des Widerstands gegen Satan in der Begehrlichkeit als die Flucht. Jeder Kampf gegen Begehrlichkeit aus eigener Kraft ist zur Niederlage verurteilt. Übertreibt der Bonhoeffer? Ich glaube nicht. Und es wäre gut, wenn wir diese Worte uns einprägen. Es ist das Wunder der Gnade Gottes, dass Jesus uns frei machen kann und will von allen Bindungen. Wir können durch die Kraft Gottes, durch seinen Geist, den er uns geschenkt hat, fliehen, weil wir Jesus mehr lieben als die Sünde. Nur wenn wir bewusst erfahren, dass unser Verlangen nach Gott größer ist, eigentlich größer ist, viel größer ist, als das Verlangen nach der Sünde, können wir der Sünde widerstehen. Ein liebevoller Lebensstil distanziert sich aber nicht nur von den sexuellen Sünden, sondern im gleichen Atemzug erwähnt Paulus auch die Habsucht. Leider wird in der Gemeinde Habsucht oft großzügig toleriert, weil es eine Sünde des Geistes ist, die nicht so offenbar erkennbar ist. Wir denken vielleicht nicht so wie eben in dieser Saturn-Werbung, die uns sagt, Geiz ist geil. Aber ein bisschen praktizierter Materialismus, naja, das ist ja zwar so ein kleines Fehlerchen, hat doch jeder damit zu kämpfen, das muss doch irgendwie toleriert werden. Nicht so schlimm wie Pornea, nee. Aber Paulus sagt was anderes. Er sagt, Habsucht ist genauso schlimm und zerstörerisch wie Sexbesessenheit. Und eigentlich müssten wir in der Gemeinde Geiz genauso ernst nehmen wie sexuelle Unmoral. Es sollte diese Doppelmoral sozusagen nicht geben, denn Habsucht ist eine Sucht, welche uns Menschen in ihren Bann zieht, sodass wir immer mehr und immer mehr und immer mehr haben wollen. Es ist wie so ein Fieber, das die Menschen dazu treibt, Dinge zu begehren, die sie in Wirklichkeit gar nicht brauchen. Und wenn jemand nicht freizügig von seinem Überfluss an andere, die Not sind, geben kann, der muss sich schon fragen, ob sich nicht diese Habgier reingenistet hat in seine Seele. Und da müssen wir uns schon auch ehrlich fragen. Manchmal ist die Habsucht gut verkappt und versteckt hinter dem Begriff Sparsamkeit. Sparsamkeit ist übrigens eine gute Tugend. Ist nicht gut, wenn man verschwenderisch ist und so einfach nur. Aber es wird problematisch, wenn hinter der Sparsamkeit eben die Habgier steckt oder die Habsucht. Und wohlgemerkt, das ist nicht nur ein Problem der Reichen, sondern man kann auch weniger haben und doch ständig getrieben sein von dieser Sehnsucht nach mehr haben. Auch die Habsucht hat also mit dieser Agape-Liebe nichts zu tun, das passt nicht zusammen. Weil sie eine Art von Selbstliebe ist und was mit Geldliebe zu tun hat. Aus biblischer Sicht ist sie genauso wie auch die sexuelle Unmoral nichts anderes als Götzendienst, Versklavung unter das sichtbare Konkurrenz zu dem allmächtigen Gott. Das müssen wir ernst nehmen. Wer sein Herz an den Besitz hängt, hängt, davon bestimmt wird, nicht Besitz hat, sondern an seinem Besitz klebt und an seinem Besitz hängt, der stiehlt Gott die Ehre. Und deshalb ist es berechtigt, dass wir uns fragen, besitzt das Geld uns oder besitzen wir das Geld? Wie gehen wir mit dem, was Gott uns geschenkt hat, um? Gehört es nur mir? Bin ich der alleinige Besitzer oder sehe ich mich eher als ein Verwalter der Mittel, die Gott mir schenkt? Kann ich sagen, Jesus, du bist Herr auch über mein Bankkonto? Zeig mir, wie ich mein Geld in deinem Sinne verwalten soll. Kann ich das so beten? Bin ich großzügig? Oder horte ich alles nur für mich selbst und für meine Zwecke und Ziele? Diese Fragen, die sollten wir uns wirklich immer wieder persönlich vor unserem Herrn stellen. Nur Gott kann uns zeigen, wenn wir aufrichtig vor ihn treten, ob wir wirklich verantwortungsvoll mit den Mitteln umgehen, die er uns schenkt, und ob wir frei sind von aller Habsucht. Gott erwartet von uns, dass wir uns von diese Sache, von dieser Habsucht, von aller Habsucht, wie es eigentlich hier heißt, wörtlich distanzieren. Denn wenn etwas uns mehr Freude und Vergnügen bringt als Gott, so sagt es Paulus hier, ist es Götzendienst. Nur ein drittes wird hier erwähnt, auch obszönes, gottloses Reden stehen im Gegensatz zur Liebe. Genauso wie dummes, gottloses Geschwätz. Man kann sehr schnell durch unangemessenes, dummes Gerede andere verletzen oder auch Missverständnisse hervorrufen oder einfach nur anderen auf die Nerven gehen. Und auch die anzügliche, zweideutigen Witze, wie die NGÜ das hier übersetzt, sind nicht besser. Wenn anzügliche, zweideutige Witze erzählt, die meisten gehen ja auf Kosten anderer, der versucht ja irgendwie damit die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Er will in dem Augenblick in den Mittelpunkt stehen. Und nicht selten verletzen diese Witze Sitte und Takt. Und gleiten ab in schlüpfrige, zweideutige, obszöne Redensarten. Übrigens, ich denke, alle Frauen entwürdigenden Witze fallen unter diese Kategorie. Und ich weiß, es zirkulieren viele da draußen. Am Arbeitsplatz erzählt man einer wieder so einen Blondinenwitz oder irgendeinen Frauenwitz. Und macht sich lustig über das weibliche Geschlecht. Und meiner Meinung nach wäre auch das Charlie Hebdo-Massaker zu vermeiden gewesen, hätten sich die Karikaturisten und Redakteure der französischen Satirezeitung an dieses Wort gehalten. Natürlich, wahrscheinlich sind die meisten Atheisten, ich kenne die Leute ja nicht, haben nicht viel mit dem Wort Gottes zu tun, aber hätten sie sich an das Wort gehalten oder zumindest an gewisse Normen, zu denen immer auch die Folgenabschätzung gehört, hätte das vielleicht vermieden werden können, diese toten Und wohlgemerkt, hier wird nicht der gesunde Humor verdammt. Es ist gut, einen gesunden Humor zu haben. Echter Humor ist eine gute Gabe Gottes. Und wir Christen, wir dürfen auch mal uns richtig auslachen, wenn es etwas Gutes zum Lachen gibt. Wir dürfen uns freuen. Echter Humor ist eine Gabe Gottes. Aber es gibt leider auch Humor, der außer Kontrolle gerät. Und ich glaube, Tozer, der hat echt recht, wenn der das so sagt, nur wenige Dinge sind im Leben der Christen so nützlich wie ein sanfter Sinn für Humor. Und wenige Dinge wirken sich tödlicher aus als ein Humor, der außer Kontrolle geraten ist. Obszönes, unangenehmes Reden wirkt kränkend. Es baut den anderen nicht auf. Und deshalb sollten wir als Menschen, die nach dem Liebesgebot leben, uns von solchen verletzenden Redensweisen distanzieren. Vielmehr, sagt Paulus, soll unser Reden von Dankbarkeit erfüllt sein. Dankbarkeit Gott gegenüber, das soll unser Reden bestimmen. Echter Dank, der in Worte gefasst wird, ist immer Ausdruck einer liebevollen Herzenshaltung. Dank wirkt erbauend auf den anderen. Und zum Schluss sagt auch Paulus, warum es ihm so ernst damit ist, dass Christen nicht lieblos reden und handeln sollen. Christen sollen sich deshalb von allem lieblosen Reden und Handeln distanzieren, weil solch ein Verhalten den Lebensstil von Menschen kennzeichnet, die nicht zum Reich Gottes gehören. Einer, dessen Leben von sexueller Unmoral und Schamlosigkeit und Habsucht bestimmt ist, der in diesen Sünden lebt und der in diesen Sünden schwelgt und sich davon nicht trennen will, von dem kann man annehmen, dass er nicht zum Reich Gottes gehört. Denn über eins müsst ihr euch im Klaren sein, keiner, der ein unmoralisches Leben führt, sich schamlos verhält und von Habgier getrieben ist, wer habgierig ist, ist ein Götzendiener. Nicht von mir eingefügt, sondern das steht im Text, hat ein Erbe im Reich von Christus und von Gott zu erwarten. Hört ihr das heraus? Da geht es schon um ein Entweder-Oder. Entweder ich lebe in der Liebe und orientiere mich an der schenkenden Liebe Jesu und will mich von Jesus verändern lassen und wo die Sünde mich dann doch verführt, da empfinde ich eine tiefe Traurigkeit, weil ich in meinem Herzen weiß, das will ich eigentlich gar nicht tun, so will ich eigentlich gar nicht reden. Meine neue Natur will nicht sündigen. Ich traue darüber, dass ich unreine Gedanken hatte, dass ich habsüchtig war oder irgendetwas Unangemessenes, Derbensverletzendes gesagt habe. Das ist das Entweder. Oder ich mache mir da überhaupt keine Gedanken. Und die Sünde betrübt mich gar nicht. Jeder macht es doch, jeder liest so, jeder lebt so. Wenn das so ist, dann würde Paulus sagen, ein solches Verhalten, das steht unter dem Zorn Gottes. Es kennzeichnet einen Menschen, der nicht wirklich eine Lebensbeziehung zu Jesus hat. Wir haben also heute aus dem Wort Gottes gehört, dass ein liebevoller Lebensstil sich an Gottes bedingungslose aufopfernden Liebe orientiert und sich von sexuellen Sünden, von Habsucht und einem unangemessenen Reden distanziert. Und ich möchte diese Botschaft auch wieder mit einem doppelten Appell an uns beschließen. Zum einen möchte ich uns ermutigen, vielleicht die kommende Woche jeden Tag zu beginnen, vielleicht noch bevor wir überhaupt aus dem Bett steigen, wenn wir wach werden, der Wecker klingelt und wir Wir versuchen, wach zu werden. Vielleicht erinnern wir uns, und bevor wir überhaupt rausgehen in den Alltag, beten wir im Stillen in unserem Herzen das Liebesgebot. Versuch das mal. Das kann vielleicht mit diesen Worten sein: Herr, du bist mein Gott, du allein, und ich will dich, mein Gott, lieben mit meinem ganzen Herzen. Und mit meiner ganzen Seele und mit meiner ganzen Kraft, und ich will meinen Nächsten lieben heute wie mich selbst. Lass andere etwas von dir an mir sehen. So könnte das ungefähr klingen. Wir alle kennen das ja auswendig, das Liebesgebot unseres Herrn, das er uns gegeben hat. Mach es zu deinem Gebet. Und zweitens möchte ich uns am Ende dieser Botschaft einladen, in Stille von dem Herrn zu treten, der unsere Herzen und Gedanken besser kennt, als wir sie kennen. Und wenn der Geist Gottes durch sein Wort dir manche Unreinheit offenbart hat, und du weißt, in meinem Innersten, in meinem Herzensgarten, da ist manches Beet reserviert für Unkraut. Da gibt es Bereiche, von denen keiner weiß, aber die sind nicht sauber. Da möchte ich dich ermutigen, komm heute vor unseren Herrn, bekenne deine Begierde, deine fantasierende Lust, deinen Geiz, dein unbedachtes, zweideutiges Reden und bitte ihn, durch sein heiliges Blut jede Flecken zu reinigen. Jesus will uns durch seinen Geist und sein Wort in unserem Innern verändern. Er will in unserem Herzen beginnen und unseren Verstand, unseren Leib, ja unsere ganze Seele durchdringen, reinigen, in sein Bild umgestalten. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir, auch wenn wir schon länger mit unserem Herrn unterwegs sind, uns immer wieder bewusst diesem Reinigungs- und Erneuerungsprozess hingeben. Lasst uns in der Stille beten.